Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Es müssen Scharen von Menschen gewesen sein, liebe Gemeinde, die damals in die Wüste geströmt sind. Was sie dort suchen? Nicht weniger als ein neues Leben. Denn da ist jemand mitten in der Wüste, der authentischer nicht auftreten könnte. Johannes, der kleidet sich so und er stellt seinen Speiseplan so zusammen, dass man ihm abnimmt, was er sagt. Und er sagt, der Zorn Gottes ist nahe und deswegen müsst ihr euch ändern. Aber ihr habt ein Problem. Das Problem ist, es ist gar keine Zeit mehr dafür, euch grundlegend zu ändern, wie es nötig wäre. Denn das Gericht Gottes wird kommen. Es wird so bald kommen, dass ihr bis dahin gar nicht mehr beweisen könnt, dass ihr euch gebessert habt. Aber deswegen biete ich euch einen Ausweg. Und zwar, lasst euch taufen. Als Zeichen der Buße. Wenn ihr keine Zeit mehr habt, wirklich Buße zu tun, also euer Leben zu ändern, dann zeigt wenigstens, dass ihr es machen würdet, dass ihr euch ändern würdet, wenn ihr noch Zeit hättet. Zeigt es, indem ihr euch taufen lasst. Und die Menschen hören zu. Wir können es uns heute vielleicht gar nicht vorstellen, dass das eine attraktive Botschaft sein soll. Aber damals haben die Menschen gemerkt, das betrifft mich. Sie fühlen sich durchschaut und sagen, ja, ich habe es verbockt. Ich habe einfach zu viele Fehler gemacht in meinem Leben. Ich habe zu wenig geliebt. Ich war zu wenig demütig. Ich kann vor dem Richterstuhl Gottes niemals bestehen. Und deswegen stehen sie Schlange, um sich taufen zu lassen. Weil sie wissen, dass es so nicht weitergeht. Weil ihnen klar ist, dass die Menschheit sich den eigenen Untergang bereitet hat. Weil sie wissen, dass der Zorn Gottes real ist. Und so sehen sie ihre einzige Chance darin, von Johannes getauft zu werden. Wo sie doch die letzte Generation sind, bevor der Untergang kommt, weil Gottes Zorn über die Erde einbrechen wird. Also alle, die hier in der Schlange stehen, wissen, ich habe überhaupt keinen Grund, auf mein Leben stolz zu sein. Und es gibt eigentlich auch sonst niemanden, der auf mich stolz sein könnte, weil ich einfach so viel falsch gemacht habe. Keiner könnte zu mir sagen, du gefällst mir so, wie du bist. Und am allerwenigsten Gott, denn dessen Zorn habe ich ja verdient. Das ist die Meinung von allen, die hier sich angestellt haben. Und mittendrin, und das ist erstaunlich, mittendrin in der Schlange, Jesus, der hat sich mit angestellt. Muss der denn auch sein Leben ändern? Bestimmt nicht. Warum steht er dann da? Johannes fragt. Als Jesus dran ist, sagt er, du hier? Das macht doch keinen Sinn. Du müsstest mich taufen, denn hier werden nur Sünder getauft. Ich, Johannes, ja, ich gehöre dazu zu den Sündern. Aber du, Jesus, du doch nicht. Und jetzt ist interessant. Wir sind hier im dritten Kapitel des Matthäusevangeliums und bisher hat noch niemand Jesus direkt selbst angesprochen. Johannes der Täufer ist der Erste, der mit Jesus spricht. Und das Erste, was Johannes oder das Erste, was Jesus hört, und zwar von Johannes, ist so nicht. Johannes weiß ja, wo Jesus herkommt und wo er hingehört, nämlich nach ganz oben, in den Himmel, zu Gott. Dort ist sein Platz und nicht ganz unten im Jordanwasser. Das Jordanwasser, das vor allem dadurch dreckig wird, dass es die Sünde der Menschen wegspülen soll. In diesen Dreck gehört doch Jesus nicht hinein. Das ist das Erste, was Jesus hört. Johannes sagt zu ihm, du nicht, so nicht. Und jetzt eine Frage an eure Bibelkunde. Wer wird der Zweite sein, der im Matthäusevangelium mit Jesus spricht? Ich gebe euch einen Tipp, nicht der Täufer, sondern jemand, der ebenfalls Jesus davon abbringen will, nahe zu den Menschen zu kommen. Jemand, der sagt, du bist doch was Besseres. Du könntest Steine zu Brot machen und dich würden die Engel auf den Händen tragen. Und du könntest über alle Königreiche der Welt herrschen. Warum tust du dir denn das an, was du vorhast, hier unter die Menschen zu gehen? Wer weiß, wie das enden wird. Also erst der Täufer, Und dann der Teufel. Nur ein Buchstabe anders. Naja, wer sehr gut in Rechtschreibung ist, ändert zwei Buchstaben von mir aus, aber so der Aussprache nach ein Buchstabe anders. Später übrigens, nicht direkt später, aber im Verlauf des Evangeliums, da kommt auch noch Simon Petrus und will ihn auch noch davon abbringen, den Weg zum Leiden zu gehen. Und Judas auf seine Weise auch. Alle wollen sie ihn von seinem Weg abbringen, wollen ihn rauszerren aus der Schlange derjenigen, die sich da am Jordan angestellt haben. Tu das nicht, sagen sie alle. Du gehörst nicht dazu. Du bist doch Gott. Du gehörst doch nicht so nah zu den Menschen, nicht in den Dreck hinein, nicht ins schmutzige Jordanwasser. Du gehörst doch nach oben und nicht nach unten. Doch. Und das ist die Botschaft des heutigen Tages in einem Wort. Doch. Doch da gehört Jesus hin, nahe zu den Menschen, in die Schlange der Sünder. Denn da möchte er sein, da ist sein Platz. Dazu gleich mehr. Jetzt erstmal, Jesus und Johannes der Täufer reden miteinander. Und dabei geschieht die entscheidende Weichenstellung. Jesus selber sagt hier wörtlich, so erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Wir müssen es tun, denn nur so erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Das ist also der Punkt Gottes Gerechtigkeit. Jesus und Johannes, die sind sich ja eigentlich ähnlicher und stehen näher beisammen, als wir häufig denken. Denn beide wollen sie das eine, Gottes Gerechtigkeit. Aber wie diese Gerechtigkeit kommt, darüber sind sie anderer Meinung. Jesus und Johannes, beide wissen sie, dass der Zorn Gottes real ist, dass Ungerechtigkeit keine Option für Gott ist. Beide wissen sie, dass Gottes Zorn bald zuschlagen wird. Aber wen er treffen wird, darüber sind sie anderer Meinung. Liebe Gemeinde, am Beginn des Christentums, da stehen zwei Figuren, Johannes der Täufer und Jesus. Und die beiden sind sich in vielem ähnlich, aber sie unterscheiden sich doch in einem entscheidenden Punkt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich stehe immer wieder in der Gefahr, diesen Punkt zu verpassen. Und dann gehe ich eher als Johannes-Jünger und weniger als Jesus-Jünger durchs Leben. Und das ist gar nicht so schlimm, beziehungsweise es fällt auch gar nicht so sehr auf, weil das so viele machen. Denn überhaupt die ganze Kirche und damit vielleicht auch ihr, Fragezeichen, folgt häufig eher Johannes als Jesus. Und daher möchte ich euch heute diese Botschaft mit in dieses junge Jahr hineingeben. Hört immer wieder auf das, was Jesus sagt. Denn Johannes muss abnehmen in seiner Bedeutung, auch in uns abnehmen. Und Jesus soll zunehmen. Also, worin besteht der Unterschied? Beide sagen, die Gerechtigkeit Gottes muss erfüllt werden. Und Johannes meint damit, wir Menschen müssen gerecht sein, wir müssen es richtig machen, wir müssen das Gerechte tun, um gerecht zu werden. Wir müssen Gerechtigkeit herstellen durch unsere Kraft. Wir müssen so gerecht handeln, wie es Gott ja auch tut. Wir müssen es ihm nachmachen, selber. Aber Jesus meint damit, Gott schenkt den Menschen seine Gerechtigkeit. Der Gerechtigkeit muss Genüge getan werden, ja, aber wie? Indem Gott die Menschen gerecht macht. Und das können sie gar nicht selbst. Buße hin oder her, sie werden sich immer wieder von Gott entfernen. Gerecht wird ein Sünder nicht dadurch, dass er sich noch mehr anstrengt. Könnte ich fragen, wer hat sich schon mal angestrengt, immer nur noch das Richtige zu tun? Vielleicht alle? Dann frage ich weiter, und wer davon hat es geschafft? Wahrscheinlich niemand mehr. Das ist genau der Punkt. Und übrigens sogar Johannes hat das ja erkannt. Er hat gesagt, ihr könnt euch noch so sehr anstrengen, ihr werdet dadurch dem Zorn Gottes nicht entgehen. Und Jesus zieht aber daraus die Konsequenzen und sagt, weil ihr es niemals schaffen werdet, muss es jemand anders für euch tun. Ihr werdet dadurch gerecht, dass Gott euch gerecht spricht. In die Nähe Gottes kommt ein Mensch nicht, indem er sich selbst auf Gott zubewegt. Da kommt er nicht weit. Da klafft ein riesiger Graben dazwischen, den können wir niemals überwinden. Sondern Gott und Menschen kommen sich dann nah, wenn Gott kommt. Eben Jesus nah bei den Menschen, hier unten und nicht ganz da oben. Also Jesus und Johannes beide sagen, der Zorn Gottes wird zuschlagen. Und Johannes meint damit, der göttliche Zorn wird die Menschen treffen. Ihr alle werdet gerichtet. Ihr Sünder werdet vernichtet. Aber Jesus meint damit, der göttliche Zorn wird ihn selbst treffen. Stellvertretend für die Sünder. Jesus, der Gerechte, wird zum Sünder, damit die Sünder zu Gerechten werden. Jesus, der von ganz oben kommt, geht nach ganz unten, mitten in den Jordan, damit die, die ganz unten sind, also die, die sich durchschaut fühlen, die es verbockt haben, auf die niemand stolz sein kann, die zu Recht in der Schlange vor Johannes stehen, damit die nach oben kommen. Und das ist der fröhliche Wechsel und Tausch. So hat es Martin Luther ausgedrückt, fröhlicher Wechsel und Tausch. Und an Weihnachten haben wir auch davon gesungen, er wird ein Knecht und ich ein Herr, das mag ein Wechsel sein. Der Gerechte wird zum Sünder, damit der Sünder zum Gerechten wird. Der, der Gott nahe ist, ja sogar der selber Gott ist, der wird zum Gott fernen, den der Zorn trifft, damit die bisher Gott fernen, nahe an Gott herankommen können. Das ist hier die Weichenstellung. Hört Jesus auf diejenigen, die ihn davon abbringen wollen und sagen, du gehörst doch nach ganz oben? Damit haben sie recht. Aber Jesus will nach ganz unten kommen und das ist seine Entscheidung, das ist die Weichenstellung. Er will nach unten kommen, damit der Saubere dreckig wird und die Dreckigen sauber werden. Damit die Gottfernen nahe an Gott herankommen, geht der Gott ganz nahe ist, weg von ihm und hin zu den Menschen. Das geschieht im Jordanwasser. Der eine wird sauber, der andere wird dreckig. Ihr müsst es vor euren inneren Augen sehen, wie der Schmutz der Sünden von den Menschen abgewaschen wird. Da steht Jesus mitten im Jordan und an ihm bleibt all der Dreck, der da angeschwemmt wird, die Sünden der Menschen kleben. Und ihn trifft der Zorn und er schafft Gerechtigkeit. Johannes gibt seinen Widerstand auf. Er tauft Jesus, er lässt es geschehen. Und das sollten wir auch, unseren Widerstand aufgeben gegen das, was da geschieht. Nämlich gegen das, dass nicht mehr wir selbst es sein sollen, die uns gerecht machen. Dass nicht wir selbst unseren Weg uns zu Gott bahnen, sondern wir sollen es auch geschehen lassen, dass Gott an uns herankommt. Gib deine Johannes-Option auf. Die Option, dass du es doch wieder selbst in der Hand haben willst. Wir müssen unseren Willen aufgeben, es selbst zu packen. Den Rest an eigener Leistung und sei es nur an möglichst demütiger Bußleistung aufgeben und einwilligen, dass der Unschuldige unsere Schuld trägt. Tja, und jetzt, ich wollte das eigentlich erst gar nicht sagen, aber vielleicht ist es euch aufgefallen. Wir kommen in dieser Geschichte gar nicht vor. Ja, das ist eigentlich ein Problem. Normalerweise ist ja bei jeder Predigt die Frage, und was ist jetzt mein Platz in dieser Geschichte? Aber da ist Johannes der Täufer, und da ist Jesus und dann ist da diese Stimme. Die Stimme von Gott, dem Vater. Und diese Stimme sagt, das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Ja, und dann ist da noch die Taube, genauer gesagt der Geist Gottes, der wie eine Taube herabkommt. Also, wer ist hier der dreieinige Gott? Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und die drei machen das sozusagen unter sich aus. Wir sind außen vor. Das ist ja genau die Botschaft. Also Johannes sagt, wir sind mittendrin. Wir müssen mittendrin ins Taufwasser und dadurch zeigen, dass wir es doch so gut wie möglich machen wollen. Aber hier sind wir außen vor. Das ist die Jesus-Option, dass Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist es unter sich ausmachen. Gott, der Vater, hat Wohlgefallen an Gott, dem Sohn und der Heilige Geist bestätigt das. Der Vater ist stolz auf seinen Sohn, weil der den richtigen Weg gegangen ist, den Weg zu den Menschen. Er hat alle Widerstände überwunden, die Jesus ganz oben gesehen hätten. Nein, Jesus geht unter die Sünder. Und das findet der Vater gut. Jesus geht unter die Sünder, ja, man kann auch die Sünder weglassen, da heißt es, Jesus geht unter. Er geht unter im wörtlichen Sinne, er geht unter im Jordanwasser. Und das ist der Plan, gegen den endlich kein Widerstand mehr besteht. Auch Johannes gibt den Widerstand auf und sagt, gut, ich lasse es geschehen. Ja, oder doch, besteht vielleicht doch noch Widerstand, vielleicht bei dir, weil du außen vor bist. Wisst ihr, es hört sich immer so gut an, Evangelium als gute Botschaft, Gott macht alles für dich. Aber wenn wir es wirklich verstehen wollen, dass wir dann außen vor sind, dann sagen wir, naja, ein bisschen was will ich aber schon tun. Aber die machen das für uns. Und zwar, sie machen es nicht weit weg, sondern sie machen es im Jordan. Das heißt, nah bei uns, mitten unter uns ist Gott für uns wirksam. Und bei jeder Taufe, egal ob von Johannes oder von Jesus oder heutzutage, bei jeder Taufe symbolisiert das Untertauchen den Tod wie ein Ertränken und dadurch Sterben. Und hier im Jordan ist das erstmal ein Symbol. Jesus wird untergetaucht und stirbt dadurch symbolisch. Aber später wird mehr daraus. Am Kreuz wird es der echte Tod sein, der Tod, den Jesus für dich auf sich nimmt. Jesus macht das für uns und wir sind außen vor, Gott sei Dank. Denn so können wir Jesus-Jünger sein, annehmen, was Jesus für uns geklärt hat. Beim Entscheidenden, bei unserer Rettung, da spielen wir keine Rolle, da sind wir außen vor, das macht Jesus für uns und das ist richtig so. Denn die Alternative, die Johannes-Option wäre, es selbst tun zu wollen. Also nicht zuzulassen, dass der Gerechte für mich Sünder stirbt, sondern aus eigener Kraft gerecht werden wollen. Selbst das tun wollen, was doch nur Gott tun kann und was er ein für alle Mal für uns getan hat. Also, ich kenne es von mir und ich behaupte mal, ihr kennt es auch, dass wir immer wieder so nah dran sind an dieser Johannes-Alternative. Vor kurzem erst habe ich den Text von einem Krippenspiel gelesen, in dem das Weihnachtswunder irgendwie ganz anders dargestellt wurde. Eigentlich geht es doch an Weihnachten darum, dass Gott nahe zu uns Menschen gekommen ist. Und da wurde doch am Schluss wieder der lange Zeigefinger von Johannes ausgepackt. Und ihr wisst ja, in der Kunst wird Johannes häufig mit einem ganz langen Zeigefinger dargestellt, eigentlich damit er auf Jesus hinweisen kann, aber immer häufiger wird daraus ein moralischer, ein drohender Zeigefinger. Also da wurde am Schluss in diesem Krippenspiel wörtlich gesagt, die größte Rolle spielt, was du tust. Und dann wurde die Gemeinde nochmal direkt angesprochen und es hieß, ihr alle macht das hoffentlich auch. Aber wisst ihr, das ist die Johannes-Option in Reinkultur. Am Schluss kommt nochmal der Zeigefinger, als wäre Weihnachten ganz umsonst, wenn wir jetzt nicht genauso toll werden wie Gott. Aber ich sag's euch, das können wir vergessen. Das schaffen wir nie. Im Gegenteil besteht die Botschaft von Weihnachten gerade darin, dass Gott kommt, um das zu tun, was wir niemals schaffen würden. Aufträge annehmen fällt uns leicht. Ah ja, das schaffe ich auch noch. Aber die Jesus-Option heißt doch. Doch, es ist Gott allein, der dich rettet. Doch, es ist das Jesuskind, das so gekommen ist, wie es kein Mensch gedacht hätte oder herbeizwingen hätte können. Doch, Jesus will bei den Sündern sein. Doch, Jesus will im dreckigen Stall und im dreckigen Jordan und in deinem dreckigen Leben drin sein, auch wenn du dir das nicht vorstellen kannst. Der Täufer und der Teufel, beide wünschen sich Jesus nach ganz oben. Und ganz oben, dann ist er auch weit weg. Dann wäre er nicht mehr ganz unten, dann wäre er nicht mehr nah bei uns. Dann wäre er nicht mehr bei dir. Aber er ist gekommen, um nah bei dir zu sein. Wenn wir fragen, hatte Jesus es denn nötig, getauft zu werden? Die Antwort heißt, nein, auf keinen Fall. Er hätte nicht getauft werden müssen, aber dann wäre es bei der Johannes-Option geblieben. Nicht Jesus hatte seine Taufe nötig, wir hatten seine Taufe nötig. Das ist der Punkt. Diese Taufe war notwendig, und zwar für uns, damit der fröhliche Wechsel und Tausch geschehen kann, damit wir mit dem Schicksal von Jesus verbunden werden. Unsere Taufe verbindet uns mit Jesus und mit seiner Taufe. Und damals hat es nur Jesus gehört. Aber jetzt hören wir es auch. Du bist mein geliebtes Kind. Wisst ihr, alle, die sich da angestellt hatten bei Johannes, die hatten niemanden, der zu ihnen gesagt hat, ich bin stolz auf dich, du bist mein geliebtes Kind. Jesus hat es gehört. Und weil wir mit ihm verbunden sind, hören wir es jetzt auch. Du bist mein geliebtes Kind. Und wir fragen, das sagt Gott jetzt tatsächlich zu mir, wo ich mich doch ganz gemäß der Johannes-Option angestellt habe, in die Schlange eingereiht, zusammen mit denen, die ihr Leben verbockt haben, auf die niemand stolz ist? Ja, genau. Das gilt dir. Du darfst es hören. Kannst du dir nicht vorstellen? Ist aber so. Der Vater im Himmel ist richtig stolz auf dich, weil du jetzt gerecht bist. Es ist erfüllt, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Und das ist die Botschaft und die gilt dir. Gott sagt zu dir, du bist mein geliebtes Kind, an dir habe ich Freude. Und Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist schauen in die Runde, schauen hier in die Gesichter der Klostergemeinde in Volkenroda und sie sagen voller Stolz, das sind unsere Mädels und Jungs, an ihnen haben wir Freude. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.